Medizinisches Cannabis, ein Markt mit enormem Potenzial, aber auch mit vielen Herausforderungen. Wie kommen ausgerechnet ein Rechtsanwalt und ein Wirtschaftsingenieur dazu, in einer Branche zu gründen, die bei vielen ja erstmal Fragezeichen, Vorurteile oder zumindest doch Überraschung auslöst? Und das auch noch als Brüder? Welche Hürden mussten die beiden dabei überwinden, um hier erfolgreich zu werden? Und welche Rolle spielen Namen wie Atomic Sour Grapefruit und Wedding Cake ausgerechnet in der Medizin? All das erfährst du hier in dieser spannenden Episode der Chefetage mit Jakob und Benedikt Sohns von der Cansativa Group. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Chefetage. Ich bin Live Neugeboren. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bei mir im Podcast, da geht es ja immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz viel Kommunikation. Wenn dich das interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute spreche ich über ein Thema, wo ich selber erstmal ja so ein bisschen schauen musste, ob das was für mich ist und was es da so genau auf sich hat mit. Es geht nämlich um Cannabis. Und jetzt so im Zuge der letzten Reformen, ja, dieser Teillegalisierung, könnte jetzt vielleicht der ein oder andere denken, dass ich mich jetzt auch über Cannabis hier als Genussmittel austauschen möchte. Aber genau darum geht es eben nicht. Denn heute dreht sich alles um medizinisches Cannabis. Und dafür habe ich heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Um genau zu sein, zwei Brüder, die 2017 gemeinsam ein Unternehmen gegründet haben, was dieses medizinische Cannabis anbietet, und zwar die Cansativa-Gruppe. Und da gibt es bestimmt ganz viel zu erzählen, deshalb lasst uns schnell loslegen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen an Jakob und Benedikt Sohns.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, heute da zu sein.
Ja, ich mich auch. Ich bin in der Tat sehr gespannt. Ich habe eine ganze Menge Fragen zu diesem Thema, aber da kommen wir dann gleich drauf. Fangen wir einfach wie üblich erst einmal mit dem Persönlichen an. Also, wer seid ihr denn so? Was tut ihr, wenn ihr mal nicht arbeitet, wenn ihr mal nicht ein Cannabis-Unternehmen gründet?
Dann mache ich gerne den Anfang. Ich bin der Zweitgeborene. Normalerweise habe ich nicht die Ehre, als Erster loszulegen, aber mache ich gerne. Und zwar, ja, was macht mich aus? Ich bin, glaube ich, ein nicht ganz typischer Zweitgeborener. Ich bin in manchen Dingen sehr viel schneller gewesen als Benedikt. Ich habe schon Familie, ich habe drei Kinder. Dementsprechend bin ich auch damit in der kargen wenigen Freizeit, die ich habe, sehr eingebunden. Genieße es auch sehr, mit meinen Töchtern allerhand Schabernack zu treiben. Wir gehen viel in die Natur. Wir schauen uns viel, so wie es eben geht, auch Kunst und Kultur an. Und wenn man mich eben mal nicht am Schreibtisch findet oder mit den Kindern draußen im Wald, dann lese ich sehr gerne. Leider immer ganz viel parallel. Das ist so mein großes Laster. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine meiner Leidenschaften, mich da viel fortzubilden.
Was für ein Buch liest du gerade? Weißt du es?
Das wird jetzt eine lange Liste. Also ich lese im Moment eine Biografie von J.R.R. Tolkien. Ja, dann ich habe immer so einen bunten Strauß an bisschen biografischen Sachen, so ein bisschen Business-Literatur. Da ist auch gerade biografisch, nämlich die Steve Jobs-Literatur. Ansonsten lese ich gerade mal wieder die klassischen Sagen von Gustav Schwab aus dem Altertum, weil ich gerne meinen Kindern abends lebende Geschichten erzähle. Und da erzähle ich auch gerne mal von Prometheus oder aus den Herkules-Sagen, so ein bisschen natürlich kindlich angepasst. Ich will das nicht sprengen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 3-4 andere Bücher nennen.
Also ich vermittle dich dann gleich einfach an einen Literaturpodcast nochmal. Das ist dann der nächste Auftritt. Das ist ein spannendes Thema. Also ich lese auch extrem viel, aber das machen wir dann auch in dem nächsten Podcast.
Gute
Danke
Idee.
Danke dir. Schieß los, Benedikt.
Ich bin Benedikt, der Erstgeborene, der Ältere. Wir sind 1 Jahr und 9 Monate auseinander, also sind irgendwie auch als Brüderpaar dann doch mit ähnlichen Freunden, auch vielen ähnlichen Interessen aufgewachsen. Was mache ich heute besonders gerne, wenn ich nicht am Schreibtisch bin? Ich reise unheimlich gern, bin jetzt vor ein paar Tagen aus Südafrika zurückgekommen. Das Land gefällt mir sehr gut. Davor im Jahr zum Beispiel auch in Japan gewesen. Dieses Jahr steht auch noch Südkorea an. Das macht mir sehr viel Freude. Ansonsten spiele ich sehr gerne Golf. Ich habe schon als Kind angefangen, Golf zu spielen, habe jetzt irgendwann die Leidenschaft wieder dafür gefunden und das ist wie so eine Art Suchtmittel, und zwar im positiven Sinne, denn Da kriege ich wirklich den Kopf frei. Und wenn man bei der Sportart nicht im absoluten Moment ist und mit vollem Fokus dabei ist, dann ist es ein Frustfaktor. Deswegen muss man sich da wirklich zusammenreißen und man kann da auch dadurch sehr gut abschalten.
Ist das denn so, wie man so als Klischee das immer hört, dass die besten Geschäfte auf dem Golfplatz gemacht werden? Oder ist das so ein Mythos?
Also ich glaube schon, dass es ein paar gute Geschäfte gibt, die man auf dem Golfplatz machen kann. Ob das jetzt immer so ist wie bei Goldfinger und James Bond, ja, das glaube ich nicht. Aber ich selber habe auch schon im Business den einen oder anderen Deal auf dem Golfplatz abgeschlossen. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil man woanders ist als beispielsweise im Büro, vielleicht auch nicht beim Geschäftsessen und da in einem relativ entspannten Umfeld dann doch auch ungestört und dann inhaltlich auch hart in der Sache gut sprechen kann.
Ja.
Und daher kann das durchaus passieren, ja.
Großartig. Von meiner Seite vielleicht noch ein ganz kleiner Kommentar. Ich bin natürlich hier auf der Seite von Jakob, weil ich bin auch der Zweitgeborene und die sind immer großartiger, was jetzt aber natürlich nichts gegen dich sein soll, Benedikt. So, kommen wir zu dem, was ihr im Business macht. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, aber das war ja nicht das erste vermutlich, was ihr so in eurem Leben getan habt. Deshalb, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen? Was habt ihr davor gemacht? Ich habe gesehen, ihr habt ja auch unterschiedliche Dinge studiert. Also wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid? Fangen wir doch mal dieses Mal mit Benedikt an.
Ja, super. Ich habe zunächst mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und zwar an der Uni Karlsruhe. Es hieß dann irgendwann Karlsruher Institut für Technologie und habe auch in San Diego studiert und bin dann im Anschluss relativ klassisch, würde ich sagen, für diesen Studiengang in der Strategieberatung gelandet, habe mich da über 4-5 Jahre, insbesondere in der Automobilindustrie, mit ganz verschiedenen Strategieprojekten beschäftigt, von Lieferantenstrategie über globale Rollout- und Verkaufsstrategien, war da auch in vielen Ländern unterwegs. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, hat mich auch dazu gebracht, sehr gut analytisch zu denken. Aber an einem gewissen Punkt als Berater ist man nicht Entscheider. Und deswegen wurde mir auch irgendwann ziemlich langweilig in dem Bereich und ich wollte was Neues machen und war neugierig auf ganz viele andere Dinge.
Ja, spannend. Und dann ist so eine Gründung natürlich ein echt guter Weg. Wie war das bei dir, Jakob? Was hast du gemacht?
Ich bin nach dem Abitur nach Heidelberg gegangen, habe angefangen Jura zu studieren und weil mir das dann in Baden-Württemberg noch nicht anspruchsvoll genug war, bin ich kurz vorm Examen nach Bayern gewechselt. Damals, der Liebe wegen, durfte dann bayerisches Examen schreiben, was aber auch gut gelaufen ist und war tatsächlich total immer auf diesem Jura-Track. Ich habe schon als Kind mir nicht, weiß ich nicht, Fußbälle und weiß ich nicht, irgendwelche Spielsachen gewünscht, sondern ein Strafgesetzbuch und ein bürgerliches Gesetzbuch. Und das habe ich dann als Abendlektüre natürlich noch nichts kapiert, aber das habe ich gerne gelesen. Und habe dann immer gedacht, ich werde mal Anwalt, ich werde mal Jurist in erster Linie. Und auch in der Schulzeit habe ich dann immer die Klassenclowns und Schulhofschläger so ein bisschen verteidigt. Hatte da eine große Freude dran, einen Sinn für Gerechtigkeit, aber auch immer einen gewissen Sinn für die Biegung und die Flexibilität von Regeln. Also ein kleines rebellisches Element, glaube ich, trage ich da in mir. Nach dem zweiten Examen und im Referendariat, was ich in Frankfurt gemacht habe, war ich dann noch eine Zeit lang tatsächlich anwaltlich tätig, bin zugelassen als Anwalt auch heute noch, seit 2017 mittlerweile. Und die ersten Wege führten mich dann klassisch in eine Großkanzlei. Da hatte ich dann meine ersten Erfahrungen, auch eine, glaube ich, sehr gute Ausbildung, wirklich sehr profund, detailorientiert, analytisch, extrem, wirklich bis der Kopf qualmt, thinking until it hurts, was aber immer ein Spruch. Und am Anfang war das für mich super spannend, habe dann aber auch schnell herausgefunden, dass ich meinen Weg in einer größeren Freiheit gehen möchte und eben nicht in den Zwängen von einer Großkanzlei und auch nicht in den Zwängen von einem Dienstleistungsberuf. Obwohl ich die Juristerei nach wie vor sehr mag und mich auch immer freue, wenn ich tief in juristische Themen, die uns ja als reguliertes Unternehmen betreffen, eintauchen kann. Und der ursprüngliche Trigger auch für die Gründung und die Gründungsidee, die kam tatsächlich genau auch aus diesem juristischen Bereich.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ich habe ja schon so ein bisschen gerade in der Anmoderation gesagt, um was sich euer Unternehmen dreht. Und wenn man jetzt dieses Stichwort hört, dann hätte man, wenn man sich damit nicht weiter beschäftigt, zwei Gründer vor Augen, die, ich sage mal, deutlich linksliberaler aussehen als ihr beide. Ich habe euch jetzt hier gerade im Video. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Cannabis-Unternehmen zu gründen? Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr spannende Frage. Ich bin gespannt.
Ja, wir gehören tatsächlich eher zur Fraktion Hornbrille und Kragen, wenngleich wir sicherlich über die letzten paar Jahre in vielen, vielen Dingen sehr viel rebellischer sind. Ich glaube, die politische Gesinnung ist da weniger wichtig, aber wir haben, glaube ich, ein totales Verständnis auch für die Herausforderungen und für die Nöte auch dieser Cannabis-Community entwickelt. Ob das jetzt Patienten sind oder auch Konsumenten, das haben wir schon verstanden, dass das mehr ist als nur ein Business. Aber die Idee kam tatsächlich aus einer juristischen Frage. Ich habe damals 2017 ein Rechtsgutachten geschrieben. Da ging es um spezifische firmenrechtliche Fragen. Aber am Ende war die Frage, kann man denn Cannabis als Medizin handeln legal? Und das konnte man auch schon vor 2017. Aber ab 2017 unter den Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes damals noch, ohne Ausnahmegenehmigung, wie das vorher war, sondern jeder Humanarzt konnte Cannabis als Betäubungsmittel verschreiben, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist heute auch noch so, bezahlt es auch die Krankenkasse. Und wir kamen dann auf die Idee, lass uns doch mal eine Großhandelserlaubnis besorgen, lass uns doch mal eine Betäubungsmittelerlaubnis besorgen und durch diesen ganzen Prozess gehen. Inspektionen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Tresorräume bauen und dann am Ende auch die ersten 20 Kilo damals aus den Niederlanden auf ganz offiziellen Wegen mit Einfuhrgenehmigung, mit Zollabfertigung zu bekommen.
Wie waren denn so die Reaktionen in eurem Umfeld? Also ich kann mir das tatsächlich schon irgendwie so, ich habe auch viele Juristen in meinem Freundeskreis und dass man da so über so ein juristisches Problem brütet und das dann ganz man tatsächlich da dann die verschiedenen Lösungen sich anschauen soll. Also das kann ich mir tatsächlich bildlich vorstellen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass vielleicht so in Familie und Freundeskreis, als sie dann gehört haben, so, wir machen jetzt in Cannabis, wie waren so die Reaktionen?
Also die Reaktionen waren schon unterschiedlich. Manche, würde ich sagen, sehr positiv. Ich denke da zum Beispiel an unseren Vater, der ist vom Hintergrund Herzchirurg. Der hat erstmal gesagt, Jungs, ihr schafft das, wir sind aber auch so aufgewachsen im Sinne von, ihr könnt das, ihr kriegt das alles hin. Er war da immer sehr, sehr überzeugt von unserem Können und hat uns da extrem erstmal positiv unterstützt. Wir hatten aber auch in der Familie andere Reaktionen. Ich denke da an unsere Großeltern vom Hintergrund Pharmazeuten. Die hatten natürlich die große Frage, ach Jungs, jetzt habt ihr so gut studiert, habt so einen tollen Job und jetzt schmeißt ihr irgendwie eure gesamte Karriere über Bord und macht da so einen Quatsch. Das haben sie so explizit nicht ausgesprochen, aber das haben sie gedacht und haben immer gefragt, seid ihr euch denn wirklich sicher? Das ist so eine Frage, die habe ich heute noch im Ohr. Und im Freundeskreis oder auch, fangen wir mit dem Freundeskreis an, da war das eher so ein Stirnrunzeln, ah ja, okay, das ist ja ganz mutig, aber ob das zum Erfolg kommt, das haben wir eigentlich selten da so diese Unterstützung erfahren. Und bei mir zumindest im Kollegenkreis war das, ich sag mal, eine Neugierde. Die Co-Berater, die waren so, würde ich schon sagen, neugierig. Ein neuer Markt öffnet sich. Da haben viele Opportunitäten und Möglichkeiten gesehen. Aber da war eher so der Punkt, würde ich sagen, ach, das ist schon ganz schön mutig, Benedikt, dass du das mit deinem Bruder irgendwie angehst. Interessant ist dann, dass ich im Zeitverlauf, als wir dann erste Erfolge im Umsatz hatten, auch erste Kapitalrunden geschlossen haben, stark gewachsen sind, dann wendete sich das Blatt und dann haben eigentlich alle gesagt, mehr oder weniger, ach, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das ein Riesenerfolg wird. Und das ist schon ganz lustig, so diese Dynamik dann im Nachhinein sich immer wieder vor Augen zu führen. Ja, wir haben es geschafft, gehören da wahrscheinlich auch einfach, wenn man so guckt, zu Unternehmensgründungen, dann zu den wenigen, die so weit kommen. Aber wir haben jetzt, kann ich sagen, wirklich ganz, ganz große Unterstützung im Familien- und auch im Freundeskreis.
Dann fasst doch mal ein kleines bisschen zusammen. Was genau tut euer Unternehmen Cansativa? Was bedeutet medizinisches Cannabis? Was macht ihr da genau? Baut ihr das selber an? Verpackt ihr das? Was produziert ihr da? Beschreibt doch mal.
Wir sind in erster Linie Partner von Apotheken. Wir vertreiben medizinisches Cannabis in sämtlichen Darreichungsformen an Apotheken. Und Apotheken stellen daraus dann auf Verschreibung von Ärzten für Patienten Medikamente her. Mhm. Was wir machen ist, Ware importieren. Dann haben wir einen großen Teil an Großhandelsware, die ist schon fertig verpackt. Die wird dann tatsächlich auf Bestellung kommissioniert und vertrieben. Und wir haben Eigenmarken, wo wir Primärabfüllung machen, teilweise auch Sortierungs- und Aufreinigungsprozesse, was dann wirklich schon Teil der pharmazeutischen Herstellung ist. Also wir sind, wir haben auf dem Papier gesagt, pharmazeutische Unternehmer, Hersteller und Großhändler. Unterm Strich vertreiben wir in erster Linie Cannabisblüten, aber auch Extrakte und Isolate, die dann von den Apotheken abgegeben werden an Patienten.
Mhm. Wo kommt dieses Cannabis her? Also ist, wo wird sowas angebaut? Also ich bin da tatsächlich total unbedarft. Mhm. Ich habe mich auch in der Zuge der neuen Gesetzgebung, habe ich das immer nur so am Rande verfolgt. Also ich fahre jetzt ja nicht mal eben an irgendeinem Cannabisfeld vorbei. Also
unsere Produkte kommen aus insgesamt 15 verschiedenen Ländern von über 40 Lieferanten. Es ist also eine globale Industrie, das kann man sagen. Das hat sich über die letzten Jahre entwickelt. All diese Lieferanten unterliegen der pharmazeutischen Lieferkette. Das bedeutet, unser Team ist vor Ort, validiert Prozesse dort, stellt Qualitäten sicher, sodass die Produkte, wenn wir sie bei uns in Deutschland erhalten oder sie weiterverarbeiten, wir immer sicherstellen können, dass das pharmazeutische Lieferketten entsprechend in der Qualität auch sichergestellt sind. Und das sind, wenn man ein paar Länder nennen möchte, zum Beispiel Kanada als ein ganz wichtiges Land. Dort ist beispielsweise Cannabis zunächst für medizinische Zwecke, später auch für den Freizeitkonsum schon länger in Gebrauch und die Anwendung möglich. Und es sind auch andere Länder dabei, wie beispielsweise Portugal als ein europäisches Land, wie beispielsweise auch Niederlande, aber sicherlich auch eher exotische Länder, wie zum Beispiel Kolumbien oder Uruguay oder auch beispielsweise Südafrika. Und interessant ist auch, dass wir wirklich vom anderen Ende der Welt aus Australien auch Produkte beziehen. Deswegen kann man wirklich sagen, globale Industrie insgesamt natürlich noch relativ jung, aber trotz der vielleicht noch sehr jungen Jahre schon sehr insgesamt professionalisiert und eben auch global aufgestellt. Und da spielen wir eine ganz große Rolle, weil der deutsche Markt insbesondere im Bereich Medizinalcannabis absoluter Vorreiter ist und das Ganze auch global. Das heißt, viele dieser Lieferanten in den verschiedenen Ländern, die setzen sich zum Ziel, Produkte nach Deutschland zu liefern. Und wir als Cansativa sind auch ein Regulator im Markt, verstehen uns als Plattform, wollen natürlich viele Lieferanten an unsere Plattform anschließen und diese Produkte auch von verschiedenen Lieferanten dann einkaufen, um sie den Patienten zur Verfügung zu stellen. Mhm.
Für was wird medizinisches Cannabis verschrieben oder genutzt?
Also Hauptanwendungsgebiete sind tatsächlich chronische Schmerzen. Dann gibt es nischige Indikationsbereiche, wie zum Beispiel die MS. Es gibt auch Fertigarzneimittel, also Arzneien, die eine Zulassung haben, die man dann auf Verschreibung direkt aus der Apotheke bekommt, die nicht hergestellt werden, Patienten individuell. Für MS-bezogene Spastiken im Bereich der Tumortherapie als Begleittherapie gegen Erbrechen, gegen Übelkeit, als Antiemetikum. Das ist dann auch wieder ein super Beispiel für diese Bipolarität von Cannabis. Die einen sehen das, Amsterdam einen Joint rauchen und nachts die Munchies bekommen und fressen. Und für die anderen kann dieser Effekt genau gerade das sein, was eben bei einer Krebstherapie dafür sorgt, dass sie überhaupt Essen in sich reinbekommen. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auch. Es gibt im Bereich Cannabis zwei Leitcannabinoide, die man sich hauptsächlich im Fokus der Wissenschaft anschaut. Das ist THC, die psychoaktiv wirkende Substanz in Cannabis, und CBD. Und CBD ist zum Beispiel ein Produkt, was antiinflammatorisch wirkt, entzündungshemmend. Und es gibt dort im Bereich der Orphan Drugs, also viel seltene Erkrankungen, zwei sehr seltene, aber auch sehr einschränkende Epilepsieerkrankungen für Kinder. Und da gibt es zum Beispiel auch ein reines CBD-Produkt, was auch wiederum Fertigarznei ist. Epidiolex heißt das, was jetzt für uns als Cansativa gar keine Rolle spielt, weil wir weder im Bereich Fertigarznei entwickeln, noch, dass für uns ein Distributionspart ist, der relevant ist, weil das alles vollversorgender Großhandel ist, der das beliefert. Aber es ist ein gutes Beispiel für diese Spannungsbreite, in dem man Cannabis anwendet. Man sieht auch empirisch, gab es mal eine Begleiterhebung, andere Anwendungsfelder. Es wird auch im Bereich der Depression teilweise angewendet, im Bereich der ADHS. Aber das sind natürlich auch alles Themenbereiche, wo natürlich Cannabis nicht immer die beste Option ist, weil Cannabis, und das weiß auch jeder, in der falschen Dosierung, gerade in der falschen Altersgruppe, auch natürlich heftige Nebenwirkungen haben kann. Und das ist auch ein Punkt, den muss man aus einer medizinischen Perspektive immer beleuchten. Cannabis ist ein Medikament und Cannabis kann sicherlich auch eine sichere Freizeitdroge sein für Erwachsene und stabile Persönlichkeiten.
Ich bin gerade so nebenbei auf eurer Webseite und klicke mich durch eure Produktübersicht. Und was ich gerade ganz spannend finde, ist, also was ich jetzt da bei euch sehe, von dem, was ihr vertreibt oder auch herstellt, finde ich, ist das so eine gewisse Bandbreite von Dingen, die auf mich sehr medizinisch wirken. Und dann gibt es die Tweed Glitterbomb, die Cocoa Bomber oder der Wedding Cake. Oder irgendwelche Cookies. Atomic Sour Grapefruit. So. Wie darf, also das ist auch medizinisches Cannabis tatsächlich.
Das ist in der Tat medizinisches Cannabis. Und die Namen, wenn man sie zum ersten Mal hört, ja, da kann man drüber schmunzeln. Das denke ich, das ist unumstritten. Aber es ist eben so, dass die Produktnamen, die du gerade genannt hattest, so auch tatsächlich quasi von der Genetik dieser einzelnen Pflanzen hergeleitet sind. Und da geht es auch viel darum, was für verschiedene Produktgenetiken gibt es. Und da geht es dann auch sicherlich darum, wie entweder die Zusammensetzung der Leitcannabinoide ist, die Jakob gerade erwähnte, THC und CBD-Verhältnisse, aber auch weitere Begleitbestandteile wie andere Cannabinoide und auch Terpene. Und da hat sich insgesamt für die Industrie es durchgesetzt, dass man diese Genetiken dann relativ eindeutig benennt. Und es gibt jetzt an den Beispielen natürlich dann wirklich etwas, dass man da vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln könnte. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo es extrem, ich sag mal, medizinisch ist. Da würde man dann tatsächlich vielleicht nur den Unternehmensnamen hören und dann vielleicht das Verhältnis von THC zu Simon, zu CBD, also nehmen wir mal Firma XY 27.1 Sativa, dann wäre man da sicherlich in einem deutlich medizinisch-pharmazeutischeren Rahmen. Aber das eben von dir genannte, das ist der Weg, der eingeschlagen wurde. Und damit haben sich auch mittlerweile viele Apotheker und auch Ärzte sehr vertraut gemacht. Und so ist es dann in der Tat so, dass wenn man in so Gesprächen beim Arzt ist, tatsächlich dann über Atomic Sour Grapefruit, über vielleicht die Therapie der letzten Wochen spricht und dann auch mit seinem Arzt ganz im Vertrauen sich über die Verfügbarkeiten von beispielsweise Wedding Cake der Amici-Marke unterhält.
Das heißt also, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, könnte man sagen, dass diese Begrifflichkeiten, also ich meine, medizinisches Cannabis kam ja nach dem Genuss Cannabis, ne? Also das ist, denke ich mal, das, was ja zuerst da war, dass man das als Droge benutzt hat und vielleicht da dann diese Namen für bestimmte Sorten entstanden sind und irgendwann hat man entdeckt, okay, wir können das medizinisch nutzen, dann hat man einfach aus diesem vorherigen Bereich die Namen übernommen oder wie
Absolut.
Kann man das erklären?
Absolut, das sind die Namen, die aus der Legacy kommen. Also das sind natürlich, hat sich das kein Pharmazeut nach einer arzneimittelrechtlichen Nomenklaturrichtlinie ausgedacht, sondern das ist tatsächlich teilweise sehr, sehr kreativ. Und oftmals gibt es so ein bisschen Anhaltspunkte, wie riecht das, wie schmeckt das? Gerade Atomic Sour Grapefruit ist ein sehr fruchtiges Produkt. Da gibt es auch Produkte, die heißen Diesel, da gibt es Produkte, die heißen Runs. Und natürlich geht es da in erster Linie um diesen olfaktorischen Eindruck, den dann die Konsumenten-Community hatte. Was am Ende unterm Strich wichtig ist, es sind unterschiedliche Kultivare, es sind unterschiedliche Genetiken mit unterschiedlichen Wirkprofilen. Und es ist tatsächlich auch so, dass gerade in dem Einsatz von Blüten oder Vollspektrum-Extrakten auch diese Varietäten sehr unterschiedlich wirken können. Und so sucht sich auch ein Patient, der ein wirklich reines Halsbedürfnis hat und jetzt kein Wellbeing-Konsument ist, sucht sich eine Varietät, die seiner Symptomatik und seiner Indikation am besten entspricht. Das ist ein Stück weit, muss man heute ganz klar zugeben, ist das Empirie, das ist eine Beobachtung, da steckt wenig Evidenz dahinter und da würden wahrscheinlich jetzt auch viele Wissenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sagt, Atomic Sour Grapefruit ist genau das richtige Produkt für eine Behandlung einer spätphasigen Multiple Sklerose. Das ist natürlich Quatsch.
Okay. Ich finde es gerade wirklich unglaublich spannend. Also auch dass diese Namen übernommen worden sind, ganz großartig.
Das ist ein Rabbit Hole. Also man kann ja auch tatsächlich in die Tiefen der Szene abtauchen.
Ja, ich muss jetzt nach der Aufnahme aufpassen. Ich habe noch sehr viel zu tun, dass ich jetzt nicht gleich irgendwie bei Google da drin versacke. aber jetzt klingt das alles so sehr leicht und locker flockig und auch ein bisschen amüsant an der einen oder anderen Stelle. Aber ich kann mir vorstellen, also wahrscheinlich 2017 noch viel, viel mehr als heute, aber heute auch noch, dass jetzt in so einem Umfeld etwas zu gründen nicht gerade das Einfachste ist. Also ich weiß, selbst bei mir ist es so, in meinem Business, und das ist ja jetzt nun wirklich keines, was in irgendeiner Form problematisch ist, Marketing und Kommunikation. Bei mir stöhne ich manchmal über Regulierungen und Ähnliches. Wie war das bei euch? Also das muss ja ein hammerhart reguliertes Umfeld gewesen sein, in dem ihr da gegründet habt.
Ja, total. Und das ist es auch bis heute, auch wenn manche regulatorischen Rahmen sich bisschen verändert haben. Ganz am Anfang natürlich, wie alle Gründer, die große Herausforderung, du musst ein Geschäftskonto eröffnen, du brauchst eine Inhaltsversicherung, du brauchst eine Betriebshaftpflicht. Und da waren wir ganz schnell immer in dieser Mühle von, ja, mit ihrem Drogenbetrieb und mit ihrem Cannabisbetrieb. Und wir haben von vornherein immer versucht, das zu framen, als wir sind ein Arzneimittelgroßhändler mit Betäubungsmittelerlaubnis. Mhm. Und haben versucht klarzumachen, ob wir jetzt Fentanylpflaster oder Tilidinflaschen oder Cannabis vertreiben, es ist kein Unterschied. Das sind alles regulierte Substanzen. Das Stigma hat man aus den Leuten nicht rausbekommen. Es war tatsächlich an vielen Stellen herausfordernd. Für jetzt das Ramp-up von dem Unternehmen, die Erlaubnisse zu bekommen, war es, glaube ich, eine Kombination aus Naivität, Hemdsärmlichkeit und dann doch ausreichendem juristischen Fachwissen. Wir sind einfach losgelaufen, haben das gemacht. Wir haben einfach die Genehmigungsanträge gestellt. Wir haben dann nach bestem Wissen und Gewissen Qualitätsmanagement-Unterlagen zusammengestellt, Handbücher geschrieben und uns wirklich Learning by Doing, auch noch in Zeiten vor ChatGPT, wirklich mit Hardcore-Literaturrecherche an die Sachen gemacht. Und ich glaube, wenn ich da einen Ratschlag auch mitgeben kann an jemanden, der sich die Frage stellt zu gründen, dann sollte man sich davor einfach nicht abschrecken lassen und die Dinge nicht zu übertheoretisieren, sondern einfach loslegen. Anstatt dass man sich ellenlang Gedanken macht, wie kann ich denn jetzt dieses und jenes erledigen, einfach mal Hörer in die Hand nehmen und auch mal bei einer Behörde anrufen. Die sind in der Regel doch pragmatischer und hilfsbereiter, als man das meint. Und das ist schon, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Ansonsten war es für uns, glaube ich, die beste Gründerkombination, als jemanden, mein Bruder mit dem Business-Background, dem Verständnis fürs Kaufmännische. Nicht, dass ich das nicht habe, aber das, was ich habe, musste ich mir alles aneignen. Ich habe mich in erster Linie um die regulatorischen Sachen gekümmert. Und das aus dem Gründerteam direkt zu haben, ohne an Anwälten zu hängen, wo man auch immer wieder unterschiedliche Sprachen spricht. Unternehmer zu Anwalt ist oftmals schwer zu verstehen in beide Richtungen. Und ich habe über die Zeit gelernt, dass ich beide Sprachen gut spreche. Und am Anfang war es vor allem kriegsentscheidend, viele, viele Dinge in-house lösen zu können, auf diese Fragen gab es auch keine Antworten, weil es eben 2017 alles noch neu war. Mhm. Und so, glaube ich, war das für uns ein bisschen das Erfolgsrezept.
Wahrscheinlich allein einen spezialisierten Juristen aus dem Bereich zu engagieren, wären wahrscheinlich unlösbare Hürden gewesen. Also wenn du das nicht hättest selber machen können.
Unser Startkapital waren 25.000 Euro, die unser Vater damals eingebracht hat. Und wenn man heute sagt, ich möchte einen Cannabis-Großhändler kaufen, einfach nur eine leere Hülle, einfach nur die Lizenzen, ohne ein Business, ohne dass da ein Wert drin steckt, ruft man etwa 200.000, 250.000 Euro auf. Das ist etwa so die Größenordnung, die man aufbringen muss für Gebühren, Genehmigungsverfahren, Berater, externe Leute. Das ist die Eintrittsschwelle, das konnten wir reduzieren, dadurch, dass wir diese wesentlichen Schritte selber gemacht haben. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, es würde Cansativa gar nicht geben, weil zum damaligen Zeitpunkt in diesem neuen Markt hätte man niemanden gefunden, der einfach mal so zwei Grünschnäbeln wie uns, frisch von der Uni aus dem ersten Job, 250.000 Euro gegeben hätte.
Vielleicht ist auch nochmal wichtig, gerade so in der Anfangszeit, aus dem juristischen Umfeld, wäre auch oft einfach diese Rückmeldungen bekommen, das geht nicht oder das hat noch keiner gemacht oder das hängt sehr stark davon ab. Und da ist man ganz schnell bei dem, was du gerade sagtest, Jakob. Man muss wirklich machen und dann diese Pionierarbeit auch machen. Und das bedeutet, dass man auch gemeinsam mit einer Behörde Lösungen erarbeitet. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass so am Beispiel wie wir, man als Unternehmen entweder das erste oder eines der allerersten Unternehmen ist, die eben Medizinalcannabis auf so einer Betäubungsmittelerlaubnis haben und dann auch mit dem Handel da dazu starten. Und ist es eben auch wichtig, wenn man so sehr kapitaleffizient wie wir loslegt, dass wir mit diesen 25.000 Euro und dann mit ca. 50.000 Euro für die erste Warenlieferung wirklich schon direkt dann Umsätze erzielen konnten. Und ich erinnere mich da immer an die Zeit, wir hatten zwei Werkstudenten und wenn man dann in wenigen Monaten mit zwei Werkstudenten 500.000 Euro Umsatz macht, dann merkt man eben, oh, da ist Potenzial. Und dieser quasi, was man vielleicht in der Tech-Welt Product Market Fit nennt, hier in dem Fall eine Validierung des Business-Modells, wenn man das eben in so kurzer Zeit mit dann doch so wenig Kapital schafft, das hat dann bei uns auch schon dazu geführt, einfach diese gedankliche Hürde, diesen Sprung zu machen ins Unternehmertum aus einem sicheren Job heraus, die war damit sofort weg. Und da erinnere ich mich natürlich auch noch gerne dran, wie ich den ehemaligen Job gekündigt habe.
Das glaube ich. Gab es bei euch auch so eine Phase von schlaflosen Nächten und Morgenden voller Sorgen? Also ich habe ja etliche, auch Familienunternehmer, auch Gründer hier schon gehabt, die entweder auch Familienunternehmen und übernommen haben und gesagt haben, sie haben große Entscheidungen getroffen und dann aber mal sehr schwierige Zeiten durchlebt. Ich selber kenne es natürlich auch. Wie war das bei euch? Ist das so ein Durchstarten und los oder gab es da auch diese Phasen dann mal?
Also klar, das Durchstarten, das sind mal die ganz besonderen Momente, ja, dieser Aufbruch und man denkt, es gibt überhaupt kein Halten. Aber klar, wir hatten auch wirklich ganz schwierige Momente und auch Herausforderungen. Ich denke da insbesondere an zwei. Einmal so im Jahr 2020, das war noch vor der Covid-Pandemie, also so im Januar, Februar 2020, da haben Jakob und ich wirklich jeden Morgen zusammengesessen und geschaut, wie sieht unsere Liquidität aus? Ja, wie lange reichen die Barmittel, die wir irgendwie auf dem Konto haben, überhaupt noch aus? Und wir konnten da Tage zählen. Also das ist wirklich so. Man weiß ja auch, was es für Vorgaben gibt, was mögliche Insolvenzen und so weiter angeht. Und wir konnten Tage zählen. Und schlaflos waren die Nächte bei mir zumindest nicht, aber sie waren extrem kurz, weil wir in dieser Zeit natürlich versucht haben, verschiedene vertriebliche Aktivitäten, aber auch Einkaufsaktivitäten so durch die Tür zu bekommen, dass wir eben kurzfristig auch diese Liquiditäten wieder ranschaffen können, um auch den Fortbestand der Unternehmung ganz klar abzusichern. Haben wir geschafft, danach ging es wieder steil bergauf und wir haben auch verschiedene Investitionsrunden abgeschlossen. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Aber wir hatten auch beispielsweise in 2022 Phasen, wo durch die regulatorische Entwicklung und dann auch die neuen Rahmenbedingungen zumindest diskutiert wurden, wir uns ein wenig verschätzt hatten, zu viel Personal eingestellt hatten und dann auch dort wirklich ganz drastisch den Personalabbau durchführen mussten. Und das war auch eine Herausforderung. An der sind wir natürlich gewachsen, aber wenn man von einem auf den anderen Tag 30-35% seines Personals reduziert, das geht weder an uns selber noch an den restlichen Kollegen, sowohl die uns verlassen haben, als auch denen, die bei uns geblieben sind, spurlos vorbei. Ja, deswegen absolute Achterbahnfahrt, die wir hinter uns gebracht haben. Jetzt sind wir in Fahrwassern, wo es wirklich extrem gut läuft und das jetzt auch schon wirklich eine sehr lange Zeit. Aber es gibt natürlich dann immer wieder neue und andere Herausforderungen. Aber schlaflos zumindest bei mir ganz selten.
War es in solchen Momenten ein Vorteil, dass ihr zu zweit als Brüder gegründet habt? Weil, also ich kenne halt auch das Gefühl und mache dann manchmal, oder gerade in der Anfangszeit habe ich dann viel mit mir selber ausgemacht. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht, wenn man dann ja als Brüder gerade zusammen da so an einen Strang zieht, kann das doch bestimmt irgendwas auch sehr Positives sein. Und gleichzeitig, mal kleinen Gruß an meinen Bruder Falk, also wir verstehen uns extrem gut und wir haben aber auch unsere Phasen gehabt, wo wir uns gefetzt haben ohne Ende. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee gewesen wäre, wenn wir beide zusammen gegründet hätten. Wie war das bei euch so, als Brüder gründen?
Also als Brüder gründen ist für mich das allerbeste Konzept, aber weil ich wahrscheinlich auch den dafür am besten geeigneten Bruder habe. Für uns war es tatsächlich, auch jetzt ohne da jetzt hier die Schmalzdose auszupacken, es entlastet total, wenn man Verantwortung teilt. Ich glaube, wir waren unternehmerisch und auch privat schon in so vielen Phasen, wo der eine mehr Luft hatte als der andere und dann auch gecovert hat und Themen nicht mit sich alleine ausmachen zu müssen, sondern einen Sparringspartner zu haben, dem man auf Augenhöhe begegnet und dem man wirklich alles sagen kann. Ich glaube, das ist der Vorteil als Brüder. Man lernt, und so haben wir das auch als Kinder und Jugendliche gemacht, Konflikte auszufechten mit Worten, Fäusten und allem, was dazugehört. Bare-Knuckle-Fights gibt es jetzt nicht mehr bei uns, aber das Gute ist, dass wir haben keinerlei Möglichkeit, Konflikte eskalieren zu lassen, sodass wir uns daran aufreiben, weil wir immer wieder und von Kind an zusammen immer wieder diese Distanz, Nähe, Konflikt, Eskalation und dann immer wieder zueinander finden. Das ist, glaube ich, etwas, was man als Geschwister entweder kann. Ich glaube, bei vielen Geschwistern funktioniert es auch gar nicht. Aber es ist, finde ich, relativ klar, dass es Geschwister-Duos gibt, wo das sehr gut passt. Und so ist es bei uns auch. Und deswegen ist es für mich die beste Option, das gemeinsam zu machen, weil der Wertekanon ist der gleiche, die Lebenserfahrungen sind im Wesentlichen die gleichen, gerade die sehr prägenden in früher Kindheit und Jugend, das sind die, die wir teilen. Wir sind ähnlich in dem, wie wir Entscheidungen treffen, die Perspektiven und die Wege zu Entscheidungsfindung sind teilweise sehr unterschiedlich, weil wir anders ticken, aber die Stoßrichtung, die Ergebnisse, das Werteverständnis, die Art, wie wir führen, die ist gleich. Und das ist, glaube ich, essentiell und super wichtig, dass man nicht zwei Spitzen hat, die selber in unterschiedliche Richtungen zeigen und irgendwie als Vektoren sich gegenseitig aufheben, sondern sich addieren. Und das kriegen wir beide, glaube ich, gut hin. Aber es muss nicht zwangsläufig immer so sein.
Wie siehst du das, Benedikt? Jetzt hat nur der eine zu dieser Frage was gesagt jetzt.
Ja, ich kann mich in dem wirklich nur anschließen. Für mich persönlich ist mit der Gründung zusammen mit Jakob auch so eine Art Kindheitstraum einfach in Erfüllung gegangen. Ist es jetzt nicht so, dass wir beide irgendwie als Kinder klar formuliert haben, hey, wir müssen unbedingt ein Unternehmen im Bereich Cannabis gründen, das bestimmt nicht. Also da waren wir auch gerade als Kinder und Jugendliche wirklich ganz behütet aufgewachsen und weit von dem Thema weg, sowohl was Konsum als auch Arzneimittel irgendwie angeht. Aber es war schon so, dass wir irgendwie, seitdem wir klein sind, einfach ganz viele Dinge irgendwie auch zusammen gemacht haben. Wir haben zusammen Eishockey gespielt, sind zusammen dann auch später mit gemeinsamen Freunden im Urlaub gewesen. Und wir haben eben irgendwie, als Jakob dann Jura studierte und ich Wirtschaftsingenieurwesen, immer mal wieder so gesponnen, ja, irgendwas muss doch geben, was wir in Zukunft mal zusammen machen können. Und so diese Erfüllung wirklich von einem Traum, das ist natürlich etwas, wenn man das schafft und in so einem Bereich dann jeden Tag arbeiten kann, dann macht das auch noch neben der ganzen Verantwortungslast, die man vielleicht teilt, unfassbar viel Spaß. Und es ist schon so, dass ich mich zu jedem Moment zu 1000% auf Jakob verlassen kann. Und da bin ich eben auch als dann der ältere Bruder extrem stolz drauf, was wir da als Brüderpaar so auf die Beine gestellt haben.
Ja, normalerweise redet man ja immer von einem Familienunternehmen gefühlt, wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, mal in die nächste Generation gegangen ist und so. Aber ihr habt ja damit eigentlich von Tag 1 an ein Family-Business gehabt, wenn dann auch euer Vater mitgeholfen hat. Und
ja, auf jeden Fall. Also das ist so. Und es ist auch so, ich hoffe, ich plaudere da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen. Jakob, bei dir zu Hause, deine Frau ist auch am Anfang natürlich mal ans Telefon gegangen, wenn Apotheken angerufen haben. Ja, also das war wirklich so, dass da dann jeder mitgeholfen hat. Und es ist, glaube ich, auch so, was das weitere familiäre Umfeld angeht, wenn man gründet, bedeutet das gerade so in dieser Anfangszeit, man geht absolut all in. Das heißt, wenn man da keine Unterstützung hat von Familie, Freunde, Umfeld, dann hat man eben noch einen weiteren Kampf, den man führen muss. Und da haben wir extrem positiv dann doch die Unterstützung von den wichtigsten Personen bei uns gehabt.
Jetzt seid ihr ja nicht aus dem Medizinbereich, Jura, Wirtschaft. Hat es geholfen, dass euer Vater Arzt ist und ihr, du sagtest gerade, eure Großeltern aus dem pharmazeutischen Bereich kommen? Konntet ihr davon irgendwie profitieren, dass sie euch ein bisschen beraten haben, oder?
Im ganz Konkreten am Anfang, ja, da war unser Vater sogar verantwortliche Person für den Großhandel. Da musste man bestimmte Qualifikationen nachweisen, die wir nicht hatten, die aber ein Mediziner hat. Und im Abstrakten denke ich einmal ein Verständnis für medizinische Fragen, für Gesundheitsthemen, ein abstraktes, wahrscheinlich etwas ausgeprägteres Laienwissen, wenn man mit einem Arzt zu Hause aufwächst. Ich glaube, das ist ähnlich prägend, ohne Wertung, wie wenn man bei einem Juristen oder einem Lehrer in der Familie aufwächst. Und das hat uns schon geholfen, weil wir, glaube ich, da eine gewisses Vorinteresse für Medizin, für Naturwissenschaften hatten, was uns dann auch erleichtert, in viele Themen uns reinzuarbeiten, die man zumindest mal oberflächlich verstehen muss, wenn man pharmazeutisch unterwegs ist. Und von der Geisteshaltung hat unser Vater immer gesagt, auch wenn er durch und durch Schulmediziner ist, gerade als jetzt Chirurg, hat er aber trotzdem immer gesagt, am Ende muss man auch das einsetzen, was den Leuten individuell hilft. Und es war in den 90ern in seiner Zeit auch manchmal das Glas Rotwein, was verordnet wurde, oder einen Tag fernab von der eigenen Ehefrau, wenn das geholfen hatte. Und diesen Pragmatismus und diese wirklich Real-World-Evidence für den einzelnen Patienten zu suchen, das hat uns sicherlich auch da dann die Scheu genommen, in einem Bereich unterwegs zu sein, der eben noch nicht so viel Evidenz mitbringt, wie man das eigentlich jetzt aus anderen Pharmabereichen kennt.
Ja, aber immerhin sind es keine Zuckerkügelchen mit Gedächtnis. Nun ja, bevor ich jetzt einen Shitstorm abkriege von einer sehr großen Bubble von Leuten, die diese Zuckerkügelchen nehmen, kommen wir auf Cannabis einmal zurück. Die Branche hat sich ja, glaube ich, seit 2017 durchaus sehr stark weiterentwickelt in jeglicher Hinsicht. Erstmal, dass es sich etabliert hat, aber jetzt ist ja auch im letzten und vorletzten Jahr doch einiges passiert, was Cannabis so generell angeht. Wie hat sich das bei euch so nach dieser Teillegalisierung von Cannabis verändert? Hat das Auswirkungen auf euch gehabt, positive, negative? Schadet das, hilft es?
Also zunächst mal, es gab eine ganz, ganz wesentliche Änderung, die ist zum 1.4.2024 in Kraft getreten. Dort wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, das im Wesentlichen so zwei Elemente hat. Das eine ist die Entkriminalisierung und die Anwendung im Freizeitbereich und den Eigenanbau für nicht kommerzielle Zwecke. Das ist etwas, was den Freizeitkonsum betrifft. Und auch der Begriff, den ich gerade verwendet habe, so steht es auch im Gesetz, trifft nur nicht kommerzielle Zwecke. Das heißt, das ist etwas, das trifft uns gar nicht. Wir sind in diesem Bereich nicht aktiv. Wir sehen da auch kein kommerzielles Potenzial. Und deswegen möchte ich auf diesen zweiten Bereich der Gesetzgebung zu sprechen kommen. Da ging es insbesondere darum, dass Medizinalcannabis nicht mehr als Betäubungsmittel klassifiziert wird, sondern als ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Und hier muss man wissen, dass Betäubungsmittel in der Regel nur dann verschrieben werden in besonders schweren Fällen. Da gibt es auch einen gesonderten Rezeptblock, so war es in der Vergangenheit immer. Und das ist eine gewisse Hürde, die Ärzte sehr spät versuchen erst zu gehen und diese Verschreibung einzusetzen. Und dadurch gab es neben dem Stigma rund um Cannabis immer noch mal also ein weiteres Stigma: Betäubungsmittel. Das hat sich verändert seit dem 1.4. und das hat auch dazu geführt, dass ganz viele Ärzte, die vielleicht in der Vergangenheit sowohl mit dem bürokratischen Aufwand rund um den Einsatz von Betäubungsmitteln, aber auch vielleicht rund um die Wahrnehmung, was ein Betäubungsmittel ist, sich das verändert hat und Medizinalcannabis viel breiter eingesetzt wurde. Und ganz konkret für uns bedeutet das, wenn wir jetzt Umsatz vom März 2024 gegenüber März 2025, jetzt sind wir noch nicht ganz durch mit dem Monat, aber wir können da schon ganz gut was abschätzen. Da reden wir mal grob um den Faktor 5 bis 6 im Umsatz, was Holla, die Steigerung die angeht. Das heißt, wenn wir noch im März 24 irgendwo bei 1,5 Millionen Euro Umsatz fahren, dann reden wir jetzt wirklich um ganz, ganz, ganz signifikant größere Zahlen und Umsätze. Und das haben wir eben auch geschafft, diese Skalierung hinzubekommen mit einem absoluten Top-Team. Prozesse und auch Infrastruktur war vorbereitet. Wir haben länger darauf gebaut, dass es zu einer Reklassifizierung kommt und auch zu einer Entregulierung. Und das hat sich dann tatsächlich am 1.4.2024 so bewahrheitet. Und seitdem wachsen wir wirklich in ganz außergewöhnlichen Umfang. Und wenn ich dann manchmal so gefragt werde, ja, wie läuft es denn so im Startup oder im Scale-Up, dann muss ich mich manchmal kneifen, weil wenn man so Zahlen hochrechnet und dann da irgendwie zumindest auf einer 12-Monats-Hochrechnung in Richtung 100 Millionen Euro Umsatz auf einmal unterwegs ist, dann sind das natürlich Zahlen, die hätten wir uns, als wir vor 8 Jahren gegründet haben, so schnell vielleicht nicht erträumen können.
Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt gerade, also als du anfingst, dachte ich mal gucken, was er jetzt gleich sagt, irgendwie Verdoppelung oder so, und dann kommst du damit. Also
ja, also das ist ja wirklich eine ganz herausragende Leistung für uns als Unternehmen. Wir haben das, glaube ich, besonders gut gemacht, aber der Markt ist auch tatsächlich in einem ganz, ganz großen Umfang gewachsen. Also Faktor 3, 4, 5, je nachdem, welches Unternehmen man so fragt, die länger dabei sind. Das sind schon Zahlen, die sind nicht völlig untypisch, aber wir sind da schon der Auffassung, dass wir es besonders gut gemacht haben.
Das heißt aber, das war es vielleicht vor 2 Jahren oder so, dass ich vom Arzt erst dann sowas verschrieben bekommen habe, wenn es bei mir wirklich dramatisch war, nicht gut war, dann wird jetzt auch in schnelleren, nicht ganz so dramatischen Fällen gesagt, hey, wir haben hier ein natürliches Mittel, das kann dir helfen, probier das doch mal mit.
Also der Weg früher war sicherlich durch den BTM-Status ein wenig langwieriger. Es gibt dieses Ultima Ratio-Prinzip. Das heißt, der Arzt muss wirklich auch für sich dokumentiert begründen, weshalb man Betäubungsmittel einsetzt. Und da sich die Einschätzung von der Gefährlichkeit von Cannabis einfach geändert hat in der Gesellschaft und man auch heute weiß, dass die Theorien von der Einstiegsdroge nicht stimmen, dass auch Cannabis anders als viele andere Substanzen ein sehr geringes Abhängigkeitspotenzial hat, eben diese Gefährdungseinschätzung nicht mehr die richtige ist. Cannabis ist nicht ungefährlich. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, gerade in den jungen Altersklassen hat es auch als Therapieform nichts verloren bei Kindern und Jugendlichen. Aber darüber hinaus für im Wesentlichen vor allem auch psychisch gesunde Erwachsene ist es eben ein sicheres Arzneimittel. Und diese Niedrigschwelligkeit im Vergleich zum Betäubungsmittel jetzt herzustellen, macht es dann eben auch zu einer tatsächlichen Therapieoption, die auch in der Breite niedrigschwellig angewendet werden kann. Was nach wie vor bleibt, ist, dass nur Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung, die auch austherapiert sind, eine Kostenübernahme bekommen. Das ist sozialrechtlich weiter so. Kann man auch sagen, ist ein Stück weit gerechtfertigt in dem Moment, wo diese Arzneimittel eben nicht eine Zulassung haben und nicht einen klaren Wirksamkeitsnachweis, der klinisch belegt ist für bestimmte Indikationsfelder. Am Ende, wir als Allgemeinheit tragen diese Kosten und das ist eine klare Leit- und Wertentscheidung gewesen, wo wir natürlich auch als Industrie und als Branche gefragt sind, Evidenz zu schaffen, um dann vielleicht auch Wirkstoffklassen zu entwickeln, die dann auch direkt übernommen werden können. Und deswegen ist das jetzt in großen Teilen ein Privatzahlermarkt, aber erstmal einer, der jetzt seit einem guten Jahr erstmal in dem Maße wirklich niedrigschwellig zugänglich geworden ist.
Jetzt, ohne das jetzt hier in eine Beratungssitzung, was ich tun muss oder so, verwandeln zu wollen, wenn du sagst, ein Selbstzahlermarkt, was darf ich mir da so vorstellen? Also es gibt ja Medikamente von bis, ist das, in welcher Range bewegt man sich da? Wie teuer ist sowas?
Also ganz grundsätzlich, es gibt ganz verschiedene Präparate und erstmal, was den Preis angeht, da sieht man was ganz unterschiedliche Bereiche. Also ich spreche jetzt mal wirklich vom Patientenpreis, das heißt inklusive Mehrwertsteuer, was bezahlt man, wenn man das vom Apotheker überreicht bekommt. Und da gibt es Preise, die sind wirklich, ich nenne es mal niedrig, also das können 5, 6, 7 Euro sein. Das sind aber wirklich dann sehr günstige Präparate pro Gramm, ja. Und das kann aber auch hochgehen bis 15, 16, 17 Euro pro Gramm. Und häufig hängt es davon ab, was ist die spezifische Wirkstoffkombination. Beispielsweise sehr hoch THC-potente, also sehr THC-reiche Produkte sind tendenziell teurer als beispielsweise weniger THC-reiche Produkte. Aber das hängt ganz, ganz wesentlich von der Lieferkette, von dem Lieferanten, vom Produkt auch ab. Was sind Wege, um in die Cannabis-Therapie einzusteigen? Das hängt auch wirklich ganz stark davon ab. Da kann man beispielsweise mit seinem Hausarzt sprechen und sich zu den entsprechenden persönlichen Leiden austauschen und gucken, ob so eine Therapie in Frage kommt. Es gibt auch telemedizinische Optionen, um in diese Therapie einzusteigen. Da hängt es tatsächlich von den Patienten selber ab. Was wir oft sehen, ist, dass es in Deutschland einige Apotheken gibt, die sich auf den Bereich Medizinalcannabis spezialisiert haben. Man kennt das vielleicht auch bei Apotheken, die sich zum Beispiel auf Krebsmedikation spezialisiert haben. Und sowas gibt es dann eben auch am Beispiel Medizinalcannabis, dass sich Apotheken auf besonders solche Themen fokussieren. Und auch dort kann man als möglicher Patient in einem Fachgespräch, so als erste Anlaufstelle, informiert werden, um dann dort vielleicht Empfehlungen zu bekommen. Folgende Ärzte in der Umgebung beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema, haben vielleicht eine große Vorerfahrung, um dann in diese Therapie auch einzusteigen.
Wie sieht so die Zukunft dieses Marktes aus? Also jetzt, ihr hattet ja gerade schon so ein bisschen mal gesagt, ne, dann geht es jetzt vielleicht darum, auch Evidenzen zu schaffen, wirklich bestimmte Nachweise, vielleicht verändert sich da was. Auf der anderen Seite gibt es ja nach wie vor eine große politische Diskussion darum. Jetzt haben wir ja gerade wenigstens, was Deutschland angeht, eher, sagen wir mal, so eine leichte Richtungsänderung in der politischen Großgemengelage, die gerade nicht auf eine weitere Liberalisierung hindeutet. Aber das ist ja durchaus, durchaus nicht undenkbar, dass das mal einfach wie Alkohol oder Zigaretten freigeschaltet wird. Was würde sowas bedeuten? Also wo seht ihr, sagen wir mal, in 10 Jahren diesen Markt?
Ich würde vielleicht einmal mit der Kurzfristperspektive anfangen. Wir sehen jetzt natürlich eine nicht sich neu bildende Regierung, einen sich neu konstituierenden Bundestag. Und wir wissen auch, dass die Union insbesondere einen Wahlkampf geführt hat gegen Cannabis und da auch nicht differenziert hat. Wir wissen auch, dass die Union selber eine Partei ist, die Cannabis als Medizin befürwortet. 2017 das Gesetz kam unter Hermann Gröhe, dem CDU-Gesundheitsminister damals zustande. Und das Verständnis und die Offenheit für Cannabis in der Medizin ist dort da und auch ungebrochen. Was dennoch ganz wichtig ist, und das ist natürlich jetzt unsere Forderung stellvertretend auch für Ärzteschaft, Apotheken und Patienten, ist, dass Medizinalcannabis so existiert, wie es aktuell ist und nicht wieder ein Betäubungsmittel wird. Das ist ganz essentiell, damit wir auch als Industrie eine Planungssicherheit haben, damit wir niedrigschwelligen Therapiezugang haben, damit es auch irgendwie geartete Stabilität gibt, um zu sagen, wir entwickeln das tatsächlich weiter in neue Darreichungsformen, schaffen mehr Evidenz. All das kostet Geld, all das bedarf vieler Investitionen und das braucht einen sicheren und stabilen Rechtsrahmen. Und wir haben jetzt erstmals seit 2017 eigentlich die Chance, auf 4 Jahre einen stabilen Rechtsrahmen zu bekommen, wenn wir hier jetzt keine revisionistischen Aktionen durchführen, politisch gesehen. Und bei allem, was wir jetzt auch gesehen haben, ist auch die Kritik an dem Konsumcannabis in Teilen verhallt. Die Gewerkschaft der Polizei hat die ursprünglich sehr negative Einschätzung des Cannabisgesetzes ein Stück weit korrigiert und setzt sich dafür ein, dass man dort anpasst, wo man zum Beispiel Freibesitzmengen zu hoch gewählt hat, wo man vielleicht nicht mehr den guten Zugriff hat für Telefonüberwachung in den Milieus, in denen man ermitteln möchte. All das sind, glaube ich, auch innenpolitisch wichtige Punkte, aber die kann man durch Justage lösen und nicht durch Revision. Weil Revision würde bedeuten, dass man all die Entlastungseffekte, die man jetzt auch hat in der Verwaltung, in der Justiz, in der Strafverfolgung, dass man die alle wieder auf Null drehen würde. Jetzt sind gerade alle Akten abgearbeitet. Jetzt beginnt die Entlastung bei der Polizei. Jetzt beginnt die Entlastung bei den Staatsanwaltschaften. Ich glaube, das jetzt zurückzudrehen entspricht weder der gesellschaftlichen Realität. Auch jetzt gab es erst wieder eine Umfrage, mehr als 50% erstmals in Deutschland, deswegen ist auch wichtig zu betonen, erstmals über 50% der repräsentativ Befragten wollen das Cannabis-Gesetz behalten. Vorher war es immer so, dass man irgendwo 48-47% Cannabis-Befürworter hatte. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, was man ernst nehmen muss politisch. Und was natürlich dann in den Szenarien auf eine Dekade passieren kann, als wirklich übergreifender globaler Trend, insbesondere auch aus den USA getragen, ist natürlich eine Breitenlegalisierung, was die SPD versucht hatte. Ich glaube, die SPD hat es sogar im Wahlkampfprogramm wieder drin, das auch auf europäischer Ebene weiter mit Evidenz belegt, durch Modellprojekte zu forcieren. Und das wäre natürlich ein ganz anderer Marktzuschnitt, wie der dann aussehen würde, um Vielfaches größer. Wir reden da von 400 bis 800 Tonnen Schwarzmarktvolumen aus der Dunkelfeldforschung, also wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Und das ist tatsächlich in diesem Konsum- und Freizeitbereich ein Milliardenmarkt. Alles, was natürlich Marktgröße und regulatorische Sicherheit verstärkt, schafft auch größere Forschungs- und Wissenschaftsanreize. Also ich denke, die klassische Pharma und die klassische Perspektive, auch evidenzbasierte Arzneimittel zu entwickeln, würde davon profitieren, von dieser Stabilität und Sicherheit, Investitionssicherheit und eben auch der Möglichkeiten der Industrie Geld zu verdienen. Am Ende ist das halt auch immer wichtig, wenn man Wagnis eingehen möchte, muss auch was bei rumkommen.
Ja, ich bin gespannt. Die Frage, wie weit wir sind, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Aber jetzt, wo wir heute sprechen, sind noch keine Koalitionsverhandlungen im eigentlichen Sinne gestartet. Die Sondierungsgespräche sind gerade durch. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Jetzt habt ihr ganz viel über medizinische Verwendung und Ähnliches gesprochen. Ich muss mich outen als jemand, der in seinem Leben noch nicht ein einziges Mal in den Genuss oder in den Versuch von Cannabis gekommen ist. Seid ihr mal schwach geworden irgendwann?
Ja, also für mich, ich habe das im Studium mal probiert, war nie meine Substanz. Ich habe da andere Laster entwickelt, die eher rot und weiß in Gläsern sind. Und jetzt natürlich, wir sind beide keine Patienten. Es gibt viele Mitarbeiter, Kollegen und auch in der Industrie Personen, die selber Patienten sind. Da ziehen wir natürlich viel Know-how her. Aber wir haben in den Staaten, so wenn man da mal so ein bisschen auf Inspirationsreise ist, auch probiert. Also man muss natürlich schon verstehen, was das Produkt auch für freizeitlich orientierte Leute ausmacht. Ich glaube, da gehört es auch dazu, es zu versuchen. Einen Enthusiasmus darüber hinaus, über eine Neugier habe ich nie entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber versucht habe ich es.
Ja, ist bei mir genauso. Natürlich haben wir unsere Experten, auch wenn wir zum Beispiel unsere Lieferanten auswählen, wenn wir verschiedene Produkte natürlich vor Ort anschauen, dann kann das natürlich auch immer mal passieren, dass man sich intensiver damit beschäftigt und bei mir ist es aber auch so, dass über die Neugier da keine irgendwie dauerhafte Verwendung in Frage gekommen ist.
Das heißt, die Glitterbombe wird nicht regelmäßig gezündet.
Nee, das ist genau richtig.
Ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Das war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch, weil es einfach ein Thema war, mit dem ich mich noch überhaupt nie beschäftigt habe. Und bei aller Schmunzelei zwischendurch ist es ja auch wirklich einfach ein so wie ich es verstehe, ein ganz wichtiger Bereich, der ganz vielen Patientinnen und Patienten Möglichkeiten gibt, die vorher so in dieser Form nicht bestanden haben, vor allem in einer natürlichen Form. Von daher, ja, klasse.
Ja, vielen Dank. Hat wirklich viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen.
Ja, mir auch. Vielen Dank euch beiden. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, dann seid ihr auch beim nächsten Mal mit dabei. Wenn ihr Fragen habt an mich, an die beiden, dann schreibt auf jeden Fall die Kontaktdaten von mir, findet ihr in den Shownotes oder wenn ihr natürlich auch bei Cansativa auf die Webseite gebt, dann findet ihr dort auch Kontaktdaten. Bei LinkedIn findet ihr uns alle drei. Schreibt uns, wenn ihr auch Anregungen habt für den Podcast, dann natürlich auch. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Tschüss.